Eldoradio Podcast.
Wir waren nochmal richtig fleißig. Unter anderem war ich sogar nochmal einmal unterwegs mit einem Aufnahmegerät, um einen bekannten Dortmunder hier zu treffen.
Im Augenblick in aller Munde und auch im Fernsehen habe ich ihn gesehen.
Echt, auf jeden Fall in der Zeitung steht er jetzt auch regelmäßig und es geht um niemand Geringeres als Kai Voges, den Leiter des Dortmunder Schauspieles. Und mit dem habe ich mich getroffen, um mit ihm darüber zu sprechen, was er hier in Dortmund eigentlich alles so macht und was ihn motiviert. Und ich habe dann gedacht, naja, die ersten Begegnungen im Schauspiel, da wird er irgend sowas drunter vermuten oder nennen, so wie ich das auch kenne. Man wird in der Schule mal ins Schauspiel geschleift und dann ist das alles ganz komisch und man versteht nicht so richtig, was da passiert. Aber die Antwort, die er mir dann gegeben hat, die war ganz anders.
Ich glaube, dass meine Affinität zum Schauspiel so mit 2 Jahren entstanden ist, dass ich angefangen habe mit meinen Puppen, mit meinen Playmobil-Männchen, mit meinen Autos die Welt nachzuspielen. Das ist das Kinderspiel. Wir versuchen zu verstehen, wie die Welt funktioniert, indem wir sie nachspielen. Später hat man dann mit 10 irgendwelche Fernsehserien ein Colt für alle Fälle nachgespielt mit seinem Fahrrad und hat versucht, große Stuntman zu werden eines Tages. Irgendwann kam dann mal Schultheater dazu. Meine erste Rolle war der dicke, fette Pfannekuchen in der 2. Klasse. Und dann hat man in der 8. Klasse, habe ich einen Schiller spielen dürfen. Und das waren so Erfahrungen, das Miteinander spielen, sich in andere Figuren, in andere Menschen hineinzuversetzen, in andere Situationen hineinzuversetzen, um die Welt dadurch zu verstehen, die Welt nachzuspielen, andere Perspektiven auf einmal zu spielen als seine eigene. Das war die Faszination gewesen. Und die Faszination von Geschichten, von Spiel, von anderen Welten, von anderen Perspektiven, die hat man natürlich auch sehr früh, wenn man dann den ersten Winnetou-Film sich anguckt im Fernsehen. Und Old Shatterhand sieht man da, da möchte man sich in eine andere Welt entführen lassen. Wie sind die so? Was für Probleme, was für Abenteuer erleben die da? Und diese Affinität zu Geschichten, die Affinität zum Kino, die ist eigentlich der Antrieb gewesen. Und die Affinität zum Spielen eben, sich dem Theater irgendwann zu nähern und selber zu spielen und dann aber festzustellen, naja, ich bin nicht so ein toller Schauspieler. Da gibt es welche, die das richtig gut können. Das sind die ausgebildeten, talentierten Schauspieler. Und mein Platz ist es vielleicht nicht, auf der Bühne zu sein, sondern vor der Bühne zu sitzen.
Sind Sie denn heute immer noch so ein bisschen das Kind? Das klingt jetzt so ein bisschen, dass immer noch jetzt halt noch nicht mehr mit Playmobil-Figuren spielt, sondern mit echten Schauspielern. Oder sehen Sie schon, dass das... Weil es klang gerade für mich immer wieder so ein bisschen, dass das immer noch der Spieltrieb vielleicht auch notwendig ist dann, um
diese Freude an diesem... Genau das, dass man sich da schon das Kindliche beibehalten muss und sagen, wir wollen die Welt verstehen, indem wir spielen, wir wollen Grenzen nochmal neu in Frage stellen, indem wir spielen, wir wollen Utopien versuchen, indem wir sie spielen. Also da ist es wie so ein Versuchslabor. Es ist das Spiel und das darf, das hat die Freiheit. Das hat nicht die Regeln des Alltags, der Wirklichkeit, sondern das ist der Raum zum Träumen, zum Fantasieren, zum Ausprobieren und auch zum Scheitern. Und das ist natürlich etwas, was die Kunst ausmacht. Das ist der Raum, der nicht in der Wirklichkeit verankert ist und der unterstellt ist, sondern der Raum, in dem die Wirklichkeit überwunden werden kann.
Das ist jetzt schon auch so ein bisschen hoher Anspruch, so ein bisschen, der mit durchschwingt. Wenn Sie dann so eine Spielzeit zu Ende haben und dann so zurückblicken, wann sagen Sie, das war jetzt eine gute Spielzeit und was ist da Ihnen dann wichtig, dass das am Ende für Sie dann eine runde Geschichte war, so eine Spielzeit?
Also wir haben so mehrere Dinge, die uns notwendig sind. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, wir sind ein Stadttheater. Das heißt, wir machen Theater für die Stadt, für die Menschen in dieser Stadt. Und wir wollen ein gegenwärtiges Theater machen. Und weil das ist so das Besondere an der Kunst, an der Schauspielkunst, an der Theaterkunst. Das ist eine gegenwärtige Kunst. Literatur, da haben Leute was vor 200 Jahren geschrieben, das steht im Bücherregal, das kann man rausholen und dann liest man das, was vor 200 Jahren geschrieben worden ist. Und bei Musik, da holt man seine CDs raus und das kann 2 Monate alt sein oder 2 Jahre. Den Kinofilm, der ist sehr alt, die alten Gemälde, die Architektur, das kann alles sehr, sehr lange her sein und wir können uns der Kunst vergangener Tage widmen. Die Schauspielkunst ist immer eine gegenwärtige Kunst. Die findet in dem Moment statt, wenn die Zuschauer und die Spieler einen Ort in einer Zeit miteinander teilen. Und das ist das Schöne, es sind immer einmalige Vorstellungen, die stattfinden, weil es gibt nur einmal diesen Augenblick, den wir miteinander teilen. Und nächstes Mal, wenn wir diesen Augenblick teilen, ist es ein anderer Augenblick. Also somit ist es immer einmalig und immer gegenwärtig. Und somit sind auch die Menschen, die dort zusammenkommen, die Künstler und die Zuschauer, die kommen aus einer Zeit und gleichzeitig wird auch diese Zeit behandelt. Also kann man sich vorstellen, dass 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Menschen mit einem anderen Bewusstsein im Zuschauerraum gesessen haben, als 1989 nach dem Mauerfall auf einmal mit anderen Subtexten gefüllt waren, sowohl die Spieler als auch die Zuschauer. Und wir sind gefüllt von unserer Gegenwart politisch, sozial, auch von unserem Ort, wo wir sind. Und diese Gegenwärtigkeit möchte ich gerne auf die Bühne bringen und sie auch genießen, dass wir sie haben. Und sagen, was sind die Themen, die die Menschen, die uns jetzt im Augenblick bewegen? Was sind die Fragestellungen, die Probleme oder vielleicht auch die Experimente, die man jetzt wagen muss, um vielleicht die Zukunft schon mal experimentell auszuprobieren.
Das heißt, ich erinnere mich immer an die Diskussion meiner Mutter, die viel häufiger ins Schauspiel geht als ich, die immer noch an die Aufführung aus ihrer Jugend, aus ihrer Studentenzeit sich erinnert und die vermisst oder sowas. Und ich glaube, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, sagen sie, nee, das kann gar nicht funktionieren, sondern ich muss es aktualisieren. Ich kann nicht mehr die Aufführung von vor 40 Jahren 1:1 einfach wiederholen, weil wir jetzt in einer anderen Zeit leben, in anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, oder?
Ja, also ich glaube, wenn jemand sagt, warum macht ihr denn nicht mehr das Theater wie zu Shakespeares Zeiten, dann denke ich mir, naja, also in dem Moment, wo ihr Publikum euch auch wieder so benehmt wie bei Shakespeares Zeiten, bin ich gern dabei. Aber die Puderhosen, die finden nicht mehr statt. Shakespeare war ein Gegenwartsautor, der hat Theater für die Gegenwart gemacht und die Menschen auf der Bühne sahen aus wie die Menschen im Zuschauerraum. Das ist heute überhaupt nicht mehr anders. Und man muss sich das wirklich vorstellen, es war mal zeitgenössisch. Ein Goethe war Zeitgenosse, ein Schiller war Zeitgenosse, ein Shakespeare war Zeitgenosse. Und das ist das Ding des gegenwärtigen Theaters. Und wir haben alle, glaube ich, eine Erinnerung, wo wir das erste Mal das Theater kennengelernt haben und dachten, aha, so geht jetzt Theater. Und dann merkt man, Jahre später hat sich das Theater gewandelt. Und denkt, das ist doch jetzt gar nicht mehr richtig Theater, wie sich das gehört. Allerdings ist es, glaube ich, ein ähnliches Phänomen, wie wenn man in den 50er Jahren sich ein Auto angeguckt hat und dann guckt man sich in den 80er Jahren ein Auto an und das sieht so anders aus. Die Räder sind immer noch 4 Stück und einen Motor gibt es auch noch, aber sie fahren ganz anders, leiser, schneller, sind windschnittiger. Und wenn man sich jetzt die Autos anguckt, der neue Tesla, der auf einmal noch nicht mal mehr einen Benzinmotor hat, das ist dann wieder was anderes. Also die Zeit verändert und ein Auto bleibt ein Auto. Aber und so verändert sich, wie die Autos sich Jahr für Jahr immer anders werden, so verändert sich auch das Theater. Und das ist selbstverständlich, weil Kunst immer auch Veränderung und Forschung bedeutet. Und nicht Stillstand. Da, wo Kunst eine Wiederholung von Vergangenem ist, da ist es keine Kunst mehr, sondern da ist es dann vielleicht ein Museum, was historisch nochmal erzählt von alten Tagen, aber da ist es nicht mehr gegenwärtige Kunst.
Sie haben jetzt gerade den Begriff Forschung verwendet, den ich jetzt mit Schauspiel bisher noch gar nicht in Verbindung gebracht habe. Was forschen Sie, wenn Sie so ein Stück vorbereiten, inszenieren?
Ja, ich nenne das unser Schauspiel ein Theaterlabor für die digitale Moderne. Und das heißt eigentlich, wenn wir über Gegenwart verhandeln wollen, dann müssen wir auch sagen, wie erzählen wir denn über diese Gegenwart? Was sind das für Erzählstrukturen? Und jede Zeit hatte auch seine Erzählstrukturen, was Shakespeare entdeckt hat, wie man so Theater spielen kann mit gewissen dramaturgischen Einfällen, wie die Komödie geht. Da hat er gesagt, ich lerne von den alten Griechen, mach's aber ein bisschen anders. Viele, viele Jahre später kam dann ein Brecht, der sagte, naja, das ist ja alles schön, was der Shakespeare gemacht hat. Vielleicht kann man es noch ein bisschen verfremden an dieser Stelle und hier noch politisieren und da poetisieren und da versachlichen für die Zeit, in der ich jetzt gerade bin. Und wir leben jetzt gerade in einer sehr aufregenden Zeit. Und da ist natürlich, wie in allen Zeiten vorher, wieder die Frage, wie machen wir Theater für diese Zeit und wie erzählen wir heute? Und diese Fragestellung ist nicht alleine beim Theater so, sondern die ist beim Kino so, die ist beim Fernsehen so. Und was sich jetzt in den letzten Jahren so abzeichnet, vor 10 Jahren haben wir alle Fernsehen geguckt, vor 25 Jahren gab es 3 Programme, irgendwann kam das Privatfernsehen dazu, da änderte sich was und irgendwann kamen die Videokassetten dazu und die DVDs, die man sich kaufen konnte, veränderte sich noch mehr und dann kam irgendwann das Netz dazu und jetzt gibt es auf einmal überall noch Netzfernsehen und kaum einer guckt noch Fernsehen, weil man jetzt auf einmal nur noch Serien guckt, die unendlich lang dauern. 4. Staffel, House of Cards, riesengroße Epen, die in Staffeln auf einmal ist eine ganz andere Geschichtserzählung, die im Kino stattfindet, die sich aber auch der Zeit angepasst hat, dass man sagt, man ist nicht mehr Freitagabend 7:45, sondern man ist jetzt immer und jeder kann individuell bestimmen, wie es geht. Also so, und der Kinofilm baut gerade ab, weil die großen Hollywood-Produktionen sagen, naja, eigentlich sind so die Serien gerade viel rentabler. Und es ändert sich noch weiter was. Jetzt kommt Virtual Reality, die Oculus Rift Brille. Da werden auf einmal ganz neue Möglichkeiten der Erzählung sein. Und was so im Spielesektor da ist, dass man interaktiv in einen Film eingreifen kann, das wird auch immer komplexer, immer virtuoser. Und auch da gibt es klare Ablösungstendenzen vom klassischen Kinofilm hin zu dem Adventure-Game, was auch eine Geschichte erzählt, an der ich aber auch beteiligt sein kann. Also somit ändern sich die Erzählungen und die Methoden. Und die Frage ist, wie geht denn Theater heute in einer Zeit von Internet? Wie geht ein Theater im Verhältnis zu der Globalisierung, zu Twitter, zu Facebook, zu der permanenten Verfügbarkeit von Informationen? Ja, und das sind eben Forscher, das sind Fragen und dann kann man versuchen, Antworten drauf zu finden und kann forschen. Und damit ist das Schauspiel Dortmund ein Theaterlabor, was sich mit Gegenwart beschäftigt und mit Erzählweisen über die Gegenwart und sucht nach Mitteln der Erzählung.
Ja. Das heißt, Theater oder Schauspiel, wie Sie es verstehen, muss auch diese Gesellschaft aufgreifen. Das heißt, auch in der Borderline-Prozession oder sowas, wo auch verschiedene Sachen parallel passieren, was ja heute dieses Multitasking und sowas ist. Das heißt, wenn ich Sie richtig jetzt verstehe, müssen diese Sachen aufgegriffen werden, damit ich als Schauspiel nicht historisiert werde zum, ja, wie Sie vorhin sagten, zu so einem musealen Akt oder so weiter. Oder?
Ja, also es gibt so wunderbare Stücke, die jetzt Lessing zum Beispiel geschrieben hat. Das ist toll, wenn man sie sieht, wie auf einmal das bürgerliche Trauerspiel entstanden ist, wie der einfache Mensch auf einmal eine Rolle auf der Bühne bekommt, um von sich zu erzählen. Das war für diese Zeit eine große Revolution gewesen, dass Lessing nicht nur über Könige und Grafen und Edelleute gesprochen hat, sondern über einfache Bürger, bürgerliche Trauerspiele erfunden. Das war für diese Zeit eine Revolution. Allerdings, wenn wir das heute schauen und sehen das Frauenbild, was Lessing da hatte, die Frauen, die immer nur schamesrot ohnmächtig werden, kaum etwas sagen dürfen, und dann denkt man sich, wir haben die Emanzipationsbewegung gehabt, das Bild der Frau oder die Wirklichkeit der Frau ist eine komplett andere, und wollen wir uns jetzt wirklich hinstellen und solche Frauenbilder auf der Bühne präsentieren, und dann sitzen da gegenwärtige Frauen sitzen da und sagen, was erzählt ihr uns von einer Zeit, mit der wir doch gar nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, wir müssen erzählen von den Dingen, die für uns eine Relevanz haben. Und ich glaube nicht, dass es relevant ist, das Frauenbild von vor 250 Jahren wieder hochzuholen, sondern relevant ist zu fragen, was für ein Menschenbild haben wir denn jetzt und was für ein Menschenbild brauchen wir angesichts der Fragestellung, wie geht Europa heute, im Anbetracht, so wie geht überhaupt Beziehung im digitalen Zeitalter, wie geht eigentlich Privatsphäre im digitalen Zeitalter, wie reden wir miteinander, verbessern wir unsere Kommunikation gerade oder wird sie eigentlich schlechter, weil es nur noch kommuniziert wird mit wenigen 140 Zeichen oder
die möglichst auch so aussehen müssen, dass man möglichst viele Likes kriegt und genau. Nicht möglichst inhaltlich tiefsinnig sind, genau. Oder solche Sachen.
Und das sind so Fragen, die zu bearbeiten halte ich für relevanter, weil sie ja doch schon auch sagt, wir spielen die Wirklichkeit nach, wir diskutieren die Wirklichkeit durch das Spiel und versuchen sie zu analysieren, zu verstehen und vielleicht im besten Falle sogar Anregungen zur Veränderung zu geben. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute hier bei uns im Schauspiel schätzen, weil sie sagen, wir entdecken unser Leben von einer anderen Perspektive wieder im Theater, in der Kunst. Und dann wird es relevant. Und das ist die Frage, schaffen wir es, relevantes Theater zu machen für Dortmund? Und wenn Sie mich fragen, was ist eine gute Saison für mich gewesen, dann ist eine gute Saison gewesen, zu sagen, haben wir es geschafft, relevant zu sein für die Stadt und für die Zeit?
Wenn Sie eben so sagen, es geht ja ganz viel um diese Zeit, dann stelle ich mir vor, dass Sie wahrscheinlich auch sagen, eine Aufführung oder eine Inszenierung diese Saison wäre in 5 Jahren später oder 5 Jahren vorher im Zweifelsfall nicht mehr die richtige, weil dann andere Fragen sind. Dann müssen Sie ja eigentlich sehr viel Zeit aufwenden, um im Internet unterwegs zu sein, in der Stadt unterwegs zu sein, um überhaupt so ein Gefühl dafür zu bekommen, was liegt gerade in der Stadt an. Oder dieses kann mir nicht mehr vorstellen, dass Sie Ihre Hauptzeit in einem geschlossenen Gebäude, am Schauspiel verbringen, über Ihren Büchern sitzen, Ihren Proben, sondern Sie müssen ja dann draußen sein und an dem Leben teilnehmen. Das ist dann wahrscheinlich sehr wichtig für Sie. Oder kommen, und die Frage ist dann noch, kommen Sie dazu, so viel an dem Leben teilzunehmen bei der Arbeitsbelastung und so weiter, dass Sie damit zufrieden sind, dass Sie genug Input bekommen?
Ja. Also Heiner Müller wurde gefragt, wo er denn seine Inspiration für die Kunst bekommt. Und er hat den einfachen Satz gesagt, alles ist Material. Alles ist Material, und ich glaube, meine Träume nachts sind Material, das Frühstücken mit meiner Frau ist Material, die Begegnungen an der Tankstelle sind Material, die Arbeit mit meinen Kollegen, die Diskussionen mit meinen Kollegen, die Nachrichten, die ich habe, die Reisen, die ich mache, die zwischenmenschlichen Beziehungen, aber natürlich, also die politische und gesellschaftlichen Veränderungen, wissen und verstehen zu wollen, Bücher zu lesen, Filme zu gucken, Vorträge zu sehen, Kunst zu schauen, alles ist Material, was es aufzusaugen gilt und was es versucht werden muss, in Kontext zu setzen, verstehen zu wollen und dann in die Kunst zu übertragen.
Wenn Sie mir das so erzählen, dann verstehe ich jetzt auch sehr gut, denke ich, warum Sie auch immer jetzt ganz viel in die Stadt gehen oder sowas. Es gab ja diese Crash-Test vor einigen Jahren, diese Truck-Track-Ruhr-Geschichte, die ja jetzt aktuell läuft, diese Arbeit mit dem Zentrum für politische Schönheit, sie nehmen ja dann auch politisch Stellung oder so weiter. Das ist dann ja eigentlich die logische Schlussfolgerung aus dem, was Sie jetzt mir auch so gesagt haben. Wenn Sie das dann machen, arbeiten Sie immer auch mit anderen Leuten zusammen. Nach welchen Kriterien oder finden Sie diese Leute, mit denen Sie dann zusammenarbeiten? Weil da werden Sie sich ja schon auch Gedanken machen, warum Sie jetzt gerade die auswählen und andere Kooperationspartner nicht. Warum holen Sie dann zum Beispiel die Kassierer auf die Bühne oder so weiter? Das ist ja nicht das, ist ja nicht das naheliegendste, mit denen dann zum Beispiel ein Schauspiel auch zu machen. Mhm. Haben Sie da, oder ist das mehr wirklich intuitiv oder ganz spontan aus dem Bauch heraus eher, dass Sie da dann sagen, die passen jetzt zu mir?
Ja, der Beruf eines Intendanten ist schon ein fantastischer, vielfältiger Beruf. Und zum einen wählt man ein Ensemble aus, zum anderen, also welche Schauspieler arbeiten hier, und man sucht nach Themen, die relevant sind für die Stadt. Und man sucht natürlich auch Künstler aus, die man dann hier nach Dortmund holt und die dann hier bei uns, für uns arbeiten können mit dem Ensemble. Und da schaut man sich um. Da bin ich mit meinen Dramaturgen, denen ich da sehr eng all das zusammen mache, viel in Deutschland unterwegs. Wir schauen uns Kollegen an, was sie so machen und gucken, was ist das Beste für unsere Stadt, für die Themen, die wir bearbeiten wollen und auch für dieses Ensemble. Und da guckt man dann auf so eine Truppe wie dem Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel, die eine tolle Aktion in Berlin gemacht haben. Wir sagten, naja, vielleicht ist das, seid ihr die Richtigen, die auch nochmal von einer anderen Perspektive aus erzählen können über die Frage nach, gibt es eine Schuld der Untätigkeit im Fall von Syrien zum Beispiel. Wir haben Lukas Matej gefragt, der ein Meister ist in Projektentwicklung, in Stadtraumspielen, ob er sich vorstellen könnte, in der Nordstadt etwas zu machen, dort vielleicht die Schönheit der Nordstadt für die Theaterbesucher zu präsentieren auch mal und die Menschen, den Menschen der Nordstadt eine Stimme zu geben. Und da war dann dieses große Spektakel Crash Test Nordstadt, wie eine riesig große Schnitzeljacht durch die verschiedenen Vierteln mit unglaublichen Begegnungen von tollen Menschen. Das ist auch so Fachleute und ich glaube, danach suchen wir. Wir suchen die Fachleute und wenn Sie sagen, die Kassierer, das sind ja auch Fachleute. Fachleute in Sachen Punk und das fand ich einfach eine schöne, spannende Idee zu sagen, wir haben eine Operette und das galt so als der Trash. Also da gab es die Oper, das war das Schöne, und die Operette, das war so ein bisschen für das einfache Volk. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn man das mal vergleicht, so war das früher. Wenn wir sagen, jetzt gibt es, wenn jetzt die Popmusik die Oper von heute ist, was ist denn da die Operette? Vielleicht könnte man die These aufstellen, das ist der Punk, die einfache Form von des Pops. Und dann lassen wir die doch mal, die Punks, die Operette spielen. Und ich glaube, das war ein großes Fest und es war auch Teil der Bemühung zu sagen, wir machen Theater für die ganze Stadt. Wir machen nicht Theater für ein paar Bildungsbürger, die schon seit 50 Jahren ins Theater gehen, sondern wir machen für die genauso Theater wie für die, die noch nie im Theater gewesen sind. Wir machen für Arm und Reich Theater, wir machen für Jung und Alt Theater, wir machen für die Nordstadt und für die Südstadt und für die Mittelstadt Theater. Also dieses Stadttheater gehört den Dortmundern und nicht einer Schicht von Dortmundern. Und dann zu sagen, wenn dann mal eine Vorstellung im Jahr fast ausschließlich von Punks besucht wird, ist das doch auch mal eine Sache, weil auch die haben es verdient, ihr Stadttheater zu kriegen.
Eldoradio lebt mit dir.
Und wir sind immer noch quicklebendig hier bei Eldoradio und wir haben ja vorhin den ersten Teil eines Interviews gehört mit Kai Voges. Der ist Schauspieldirektor hier in Dortmund und mit dem hatte ich mich getroffen, um mich mit ihm überzuhalten, seine Arbeit und so weiter, weil ich das total spannend finde, weil er viele Sachen macht, die eher ungewohnt sind. Er geht zum Beispiel raus in die Stadt und arbeitet dort da mit Leuten und so weiter. Und das war für uns natürlich ein Anlass genug, mit ihm zu sprechen.
Was Sie auch gerade schon anspielten, ist ja diese Interaktion mit den Leuten der Nordstadt und so weiter. Ich glaube, auch in anderen Stücken, so ist mein Eindruck, spielt das ja immer mehr auch eine Rolle jetzt im Schauspiel, dass es nicht mehr das konsumierende Publikum gibt und die vorne, die was aufführen. Ist das ein Verschwimmen der Grenzen oder ist das auch eine der Sachen, die mit unserer Zeit, was Sie vorhin ja schon so sagten, dass Ihnen das ja wichtig ist, mit der Zeit das zurückzukoppeln, hängt das dann auch mit unserer Zeit zusammen, dass die Leute immer mehr auch interagieren können, kommentieren können, auch im Internet, dass ich das auch im Schauspielhaus aufgreifen muss, die Leute auch ein bisschen zum Teil das Schauspiel zu machen. Ich war jetzt noch nicht drin in der Borderline-Produktion, aber das ist ja auch, dass man sich bewegen kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das auch was, so eine der neuen Entwicklungen im Schauspiel, die man eigentlich mit aufgreifen muss, wenn man erfolgreich Schauspiel, wie Sie sagen, auch für die ganze Stadt machen möchte?
Das Schöne an der Theaterkunst ist ja, dass es dafür keinen, nicht das Rezept gibt. Man kann nicht sagen, so geht jetzt Theater für die Gegenwart, sondern es sind immer Versuche, so könnte es vielleicht klappen, aber so könnte es auch klappen. Und da kann man verschiedene Szenarien ausprobieren. Und die Interaktion gibt es immer. Das gab es auch immer schon. Nur die Frage ist, wie laut ist die Interaktion? Also ein Schauspieler möchte natürlich ein Erlebnis für die Zuschauer schaffen. Und wenn er auf der Bühne steht und das was erzählt, die Leute lachen oder die Leute weinen, dann ist das ja schon eine Interaktion, die stattgefunden hat. Es kann aber auch sein, dass das Publikum abstimmt. Wir haben bei Hamlet durften die Zuschauer dann per Twitter und per SMS das Bühnengeschehen kommentieren. Bei Borderline laufen sie durch die Gegend. Alle können sich verschiedene Perspektiven des Theaterstückes anschauen oder auswählen. Bei Crash Test Nordstadt wurde in kleinen Gruppen fast wie in einem Computerspiel singuläre Abenteuer vollzogen. Also es gibt so verschiedene Sachen und die Partizipation ist sicherlich ein Teil von dem, was neu ist, dass es stärker geworden ist, dass man Teil hat an einer Inszenierung. Und ich glaube, dass sich gesellschaftlich was verändert hat. Es ist nicht mehr die autoritäre Figur, die oben auf der Bühne steht, autoritär in der Form, dass die sagt, ich habe das Wissen und ihr da unten nicht. Dass das Theater sich als Kunsttempel, wo der Schauspieler der Hohepriester ist, der jetzt zu den Gläubigen herunterspricht, so funktioniert unsere Wirklichkeit nicht mehr. Also wir leben in einem demokratischen Staat, wir leben in einer vielstimmigen Gesellschaft, in einer multikulturellen Gesellschaft. Und wir leben in einer Vielstimmigkeit. Und wenn man das Netz ins Netz geht, dann ist das eine mit dem anderen und das andere mit dem einen verknüpft in einem riesigen Netzwerk. Und ich glaube, da ist diese Form des allmächtigen Predigers, der vorne sitzt und sagt, ich habe die Wahrheit, in keinster Weise mehr zeitgemäß. Und da muss man gucken, wie schafft man es, den Zuschauer zu verzaubern, ihnen Geschichten zu erzählen und trotzdem ihn nicht zu entmündigen, sondern ihm vielleicht eine Multiperspektive anbieten zu können, dass er nicht missioniert wird von der Bühne aus, sondern dass er selber gedanklich tätig werden kann, verschiedene Positionen einzunehmen und dass Theater eigentlich nicht ein Ort der Lehre ist, also nicht der Lehre von Lehr, sondern von Lehren. Wir sind keine moralische Anstalt, wo gepredigt wird, sondern wir sind ein Ort des Diskurses, wo wir diskutieren können miteinander, um vielleicht so Gegenwart zu verstehen oder vielleicht sogar zu ändern.
Das heißt, damit verändert sich ja am Ende auch die Rolle des Schauspieldirektors, der nicht mehr der machtvolle Mann vorne ist im Schauspiel, sondern dadurch, dass das Publikum interagieren kann und so weiter, verändert sich ja auch die Rolle. Immer wenn ich, soweit ich das mitkriege, der Begriff, oder diese Punk-Sache scheint sich auch biografisch auch mehr zu beschäftigen, als außer dass ich mal die Kassierer zufällig eingeladen habe. Wie weit spielt diese Ideen, die in Punk stecken, dann auch nochmal eine Rolle bei Ihrer Arbeit und Ihrem Selbstverständnis hier von Ihrer Arbeit?
Naja, es ist die Hingabe, die Leidenschaft, dass wenn man an etwas glaubt, es umzusetzen, auch wenn es möglicherweise missfallen würde. Also so eine Form von Radikalität und Kompromisslosigkeit. Das finde ich einen schönen Geist, der im Punkrock ist und der auch sagt, wir wollen unabhängig sein, wir wollen frei sein, wir wollen radikal sein, wir wollen scheitern dürfen, aber wir wollen versuchen, nicht laut zu sein, nicht in dem Mittelmaß-Kompromiss zu enden, sondern Konturen zeigen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir also lieber ordentlich scheitern als nettes Mittelmaß. Weil ich glaube, wer das Wagnis hat, ordentlich zu scheitern, der kann auch triumphal siegen. Und ich würde gerne triumphale Abende hier für Dortmund initiieren, dass die hier stattfinden können.
Ja, Punk ist ja schon fast die Jugendmusik der Generation, die jetzt deutlich älter geworden ist. Die jetzige Jugend ist ja dann doch eher, glaube ich, von Hip-Hop oder elektronischer Musik geprägt. Wird das jetzt auch irgendwann noch im Schauspiel Dortmund eine größere Rolle einnehmen, dass Sie in die musikalischen Bereiche auch mal was machen werden?
Tun wir ja. Also das ist, ich glaube, auch wenn dieser Geist des Punks etwas ist, was in meiner Geschichte verwurzelt ist, muss ich zugeben, dass ich zurzeit mehr Mahler und Schubert zu Hause höre als die Ramones. Und wir haben mit Tommy Finke hier einen musikalischen Leiter, der von der elektronischen Komposition kommt, der sehr viel elektronische Arbeiten macht. Wir haben hier eine Menge Pop-Songs, wir haben Hip-Hop hier gehabt. Also da ist gar nicht sozusagen, bei Voges gibt es nur Punk, das stimmt nicht. Wer die Borderline-Prozession gesehen hat, da läuft 3 Stunden lang Musik und es geht wirklich von Bach zu Mahler zu Britten über die einschützenden Neubauten und den Beatles zu Depeche Mode. Also das ist ein großes Spektrum an Musikalität. Was auch gleichzeitig erzählt, es ist wir leben in der Postmoderne, da wo dieses die Hochkultur und die Popkultur, was noch so in der Frankfurter Schule noch so getrennt worden ist, das geht gar nicht, es gibt die gute klassische Musik und der Pop, der ist gefährlich, das ist nur seichte Unterhaltung. Das ist nicht mehr so, es ist alles mit allem hängt zusammen, so leben wir in der Verlinkung und es gibt nicht mehr das Gute und das Schlechte, sondern es gibt eigentlich den Mash-up, was mich interessiert und da kann alles stattfinden. Und so vielfältig, wie die Bevölkerung unserer Stadt ist, so vielfältig wollen wir auch gerne versuchen zu denken und Ästhetiken aneinander reiben zu lassen, um vielleicht eine Ästhetik zu finden, die der Zeit entspricht oder relevant ist oder etwas zu erzählen hat, ein Ausdruck unserer Gegenwart ist.
Sie reden jetzt ganz viel davon, was alles möglich sein muss und so weiter. Nacktheit und so weiter ist ja auch nicht, dient ja nicht mehr der Provokation. Das ist ja auch normal geworden. Regt sich keiner mehr drüber auf. Ich weiß nicht, vielleicht kommen doch noch einzelne Beschwerden. Wo sind dann die Grenzen, wo Sie sagen würden, da würde ich nicht drüber hinweggehen. Da ist dann doch mal Schluss beim Ausprobieren. Sie machen ja viel, Sie machen Video und das sind ja alles Sachen, die, glaube ich, für Schauspiel vor 10 Jahren oder sowas in Dortmund nicht denkbar gewesen wären. Arbeiten mit der Stadt, mit ganz unterschiedlichen Akteuren. Ja, ist ja auch sehr politisch, was dann ja auch zum Teil zum Thema Nationalsozialisten hier in Dortmund passiert und so weiter. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, nee, das wäre die Grenze, da wäre dann Stopp, da wäre gut, da würde es nicht mehr Schauspiel sein oder würde ich das Schauspiel verraten oder sind Sie da wirklich so ganz offen und sagen, mal gucken, was mir nächste Woche einfällt?
Nee, ich glaube, erstmal ist es so, wir suchen nach, was ist die Umsetzung zu diesem Thema, wie kommen wir an, also mit Grenzen, ich finde, das unmögliche Theater muss möglich sein und das ist Kunst und täglich zu versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, das Unmögliche auch zu denken. Das ist, glaube ich, die Freiheit der Kunst und auch die Aufgabe der Kunst. Und dann das Unmögliche zu denken und dann versuchen, ganz realpolitisch das Unmögliche zu schaffen, weil dann kann Neues passieren. Grenzen gibt es permanent, die einem gesetzt werden. Moralische Grenzen, die man hat, finanzielle Grenzen, logistische Grenzen. Aber ich glaube, die gedanklichen Grenzen, die sollte man gucken, dass man die komplett rausholt und sagt, dass wir brauchen keine, lasst uns gucken, dass wir freies Denken lernen, dass wir freie Kunst machen können. Und dann stößt man immer ganz schnell an seine eigene gedankliche Begrenztheit. Und die gilt es zu überwinden. Also ich glaube nicht, dass wir nach, wo ist die Grenze von Theater, sondern die Frage ist, wo ist die Grenze meines Denkens und wie komme ich Schritt über sie hinaus? Das finde ich eine Frage, die aufregend ist, weil das ist eine Frage, die wir tagtäglich uns stellen müssen.
Dann ist es ja auch wirklich sehr sinnvoll, wie andere Leute mit reinzunehmen, damit ich diese Grenzen
erweitert bekomme
und so weiter. Wir haben schon mal ein paar Mal auch über Dortmund gesprochen, über diese Arbeit in der Stadt. Wäre das Schauspiel, was Sie hier in Dortmund machen, in einer anderen Stadt denkbar? Oder ist das wirklich, würden Sie sagen, dieses Schauspiel mache ich in Dortmund, für Dortmund und das kann auch nur hier in der Form hier in Dortmund sein? Frage ich halt auch gerade, weil Sie ja so viel auch mit der Stadt interagieren und auf die aktuellen Sachen auch Bezug nehmen dann.
Nein, dieses Theater machen wir in Dortmund für Dortmund und wenn wir woanders Theater machen würden, würden wir für woanders Theater machen. Sicherlich wären es ähnliche Themen, weil wir, wenn der Ort sich wechselt, sich die Gegenwart aber nicht wechselt, aber es würden vielleicht, sicherlich würde es andere Schwerpunkte bekommen.
Wir dürfen ja noch eine Sache nicht verschweigen, die auch noch ganz wichtig ist. Es gibt ja Entschlüsse mit der Fachhochschule und der Uni. Ja, auch diese Kooperation, dass man ja sehr preiswert auch ins Schauspiel kann. Ist das für Sie was sehr Wichtiges? Oder ist das von der Uni ausgegangen oder ist das von Ihnen ausgegangen? Ich habe das gar nicht mitbekommen, wie das sich entwickelt hat. Es war halt plötzlich da. Das ist aber auch wahrscheinlich, denke ich mir, ganz wichtig für Ihren Ansatz zu sagen, ich mache Schauspiel für die ganze Stadt. Also ich versuche die Studierenden auch mal reinzulocken, sich das mal anzugucken, oder?
Nein, das freut mich sehr. Das ist sowohl mit der TU als auch mit der FH jetzt diese Vereinbarung gibt, dass Studenten kostenlos in die Vorstellung hinein dürfen, also zum Großteil. Und das ist toll, weil ich glaube, Kultur ist etwas, also wenn es darum geht, bewusstseinserweiternd neue Perspektiven auftun, neue Fragen auftun, dann ist die Frage, was lerne ich denn da? Ich lerne jetzt Maschinenbau, ich lerne Englisch aufs Lehramt und so. Das sind alles tolle Fachgebiete und zum Menschsein gehört natürlich zum einen eine Arbeit, ein Fachgebiet zu haben, sicherlich dazu oder zum Lernen. Aber ich glaube, um mündig zu werden, muss ich gucken, dass ich möglichst komplexes Bild von der Welt bekomme. Und ich glaube, dass Kultur, und das ist nicht nur Theater, das ist sicher auch die bildende Kunst oder die Musik, kann die Perspektiven auf die Welt nochmal erweitern. Und damit ist es, glaube ich, genauso wichtig wie Vokabeln lernen, ist, sich mit Kultur zu beschäftigen und zu schauen, was gibt es noch in der Welt, von welcher Perspektive aus kann man noch Dinge betrachten. Und manchmal nicht nur rational, sondern auch emotional oder aus dem Erlebnis heraus. Und diesen Erfahrungshorizont den Studenten mitzugeben und zu sagen, das ist eine Möglichkeit, auch Welt zu denken, dass da der Zugang erleichtert worden ist und sagen, das ist etwas, was die Stadt Dortmund für ihre Studenten hat. Ihr könnt euch könnt weitere Erfahrungen sammeln außerhalb eurer Universität. Das freut mich, dass das geht, und wir merken auch, dass die Studenten uns gut tun. Sie bringen noch mehr Leben in die Bude, und wie wir eben gesprochen haben, es findet immer eine Interaktion zwischen den Spielern und den Zuschauern statt. Mal sehr stark durch besondere Theaterabende und manchmal einfach nur, weil Menschen da sind und reagieren auf das Spiel. Und da ist natürlich schön, wenn man merkt, da kommt eine frische Energie, frische Reaktionen aus dem Zuschauerraum zurück, und freuen uns dann vielleicht wirklich, was ausgeht, zu sagen, das ist nicht eine elitäre Bude für Leute, deren Kinder nun endlich aus dem Haus sind und man jetzt nicht mehr weiß, was mit seinen freien Tagen anzufangen, sondern nein, es ist wirklich für Schüler, Studenten, Menschen, die gerade ins Arbeitsleben gekommen sind, frische Paare, alte Paare, Rentner, für alle ist es hier. Und das sieht man auch bei uns, wenn man dann in den Zuschauerraum guckt, dass Gegenwart geteilt wird über alle Generationen hinweg, und das freut mich.
Vielen Dortmund studieren auch viele Leute, die gerade auch nicht aus so einem bürgerlichen Elternhaus kommen, die ja gar keine Sozialisation auch in dieser Hinsicht haben. Und wenn die jetzt sagen, das hört sich ja spannend an, was der mir da erzählt, da möchte ich mir mal angucken. Welchem Stück würden Sie empfehlen, das wäre das erste Stück in dieser Spielzeit oder in der nächsten, wo es sich lohnt hinzugehen, wenn man noch so gar keinen Zugang zu Schauspiel hat und so weiter? Haben Sie da eine Empfehlung?
Nee, da kann ich jede Menge empfehlen. Also wir haben ein Stück, das heißt Triumph der Freiheit. Da geht es um die Französische Revolution. Klingt erstmal ein bisschen spröde und denkt, um Gottes Willen, das war schon anstrengend in der Schule, immer Französische Revolution. Es ist, wie ich finde, ein total aufregender Abend, weil es erzählt, wie auf einmal Demokratie versucht worden ist. Und man ist dabei und hört auf einmal Debatten und sagt, ach, so entstand das alles mal. Das sind die Grundlagen unserer europäischen Demokratie. Und interessant, wenn ich den Blick zurückmache, hat es ganz viel mit uns, unserer Gegenwart zu tun. Und sagen, wie streiten wir uns eigentlich heute? Und sind diese Debatten von Gleichheit nicht fast die gleichen geblieben? Wenn wir jetzt auf die Flüchtlingskrise hingucken und sagen, naja, alle Menschen werden Brüder, Gleichheit. Und wie ist denn das mit dem Syrer? Ist der denn auch gleich oder ist der nicht gleich, weil er nicht Deutscher ist? Also das ist eine spannende Sache. Wenn es politisch weitergeht, gibt es die Schwarze Flotte, was ein Stück ist wie ein Krimi. Investigativer Journalismus live auf der Bühne. Und wir sehen einem Journalisten zu, der erzählt von seinen Recherchen, die er am Mittelmeer gemacht hat, um herauszufinden, wem gehören eigentlich diese riesengroßen Schiffe, wo 300, 500 Flüchtlinge drauf sind. Das kann sich ja keiner leisten, so ein riesengroßes Frachtschiff. Wem gehören die Schiffe und wer profitiert von diesen Schiffen, von diesen Tickets, die verkauft werden? Und dieser Abend, der ist wirklich wie ein Krimi, ein Politkrimi zu lesen. Und man kommt raus und denkt, ich habe ein bisschen was verstanden von den Handelswegen um Europa herum. Wir haben Kasimir und Caroline, ein Stück wirklich deutsche Theatergeschichte in einem sehr, sehr bunten Gewand mit viel Elektromusik, mit unfassbaren Kostümen, mit einem Spielspaß in einem Schauspielensemble, dass man dort sitzt und denkt, naja, das, was der Horvath Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts geschrieben hat, über die Oberflächen, die man so der Welt zeigen muss, um sich zu verkaufen, da hat sich gar nicht so viel verändert. Die Einsamkeit hinter dem, der Präsentation oder der Maske, die man doch dann so aufsetzen muss, das ist was ganz Gegenwärtiges noch und ein wunderschönes klassisches Theaterstück in einer rasanten, zeitgemäßen Inszenierung und man wird sehen, wie Autoscooter auf der Bühne gefahren wird, Musik, Tanz, also ein lustiges Unterfangen. Das waren jetzt drei Beispiele von Stücken, die gerade laufen und wir versuchen eigentlich am Ende des Jahres zu sagen, alles, was wir hier machen, ist sehenswert. Das ist unser Kampf. Und ich denke auch, dass es so vielfältig ist, was wir haben, dass für jeden was dabei ist und das eine gefällt dem einen wahnsinnig gut und das andere dem anderen dann besser. Aber ich glaube, es gibt nicht diese, sagen, im Schauspiel Dortmund, da ist es immer so und hast du eins gesehen, kennst du alles. Ich glaube eher das Gegenteil, hast du eins gesehen, kennst du eins und nichts mehr.
Und was man ja auch noch sagen muss, es gibt ja hin und wieder auch noch so Gespräche nach den Aufführungen.
Ja.
Wo ich auch mal war, was einfach nochmal ganz interessant ist, wenn man vielleicht auch nicht so den Zugang hat, nochmal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und dann ein bisschen zu erfahren oder nochmal Fragen zu stellen.
Genau, vielleicht. Aber das ist auch genau das ist mir wichtig. Sozusagen, wenn wir sagen, wir machen Theater für die Menschen dieser Stadt, dann ist es uns auch wichtig, was die Menschen dazu zu sagen haben. Und dann wollen wir uns auch nicht in unseren Elfenbeinturm verkriechen und sagen, wir machen hier Kunst, guck sie euch an und dann geht bitte wieder, sondern sagen, wir versuchen hier gegenwärtiges Theater zu machen. Was kommt denn davon an bei dem Zuschauer, für die wir das machen? Und dort in die Diskussion hineinzugehen und gar nicht so sehr über eine Diskussion über das Ästhetische, hat es Ihnen gefallen oder nicht, sondern über die Themen, zu sagen, wie wollen wir miteinander leben, wie stellen wir uns Gemeinschaft vor in dieser Stadt, in diesem Land, wie gehen wir mit Globalisierung, Digitalisierung, mit dem Rechtsruck, den wir gerade haben, wie gehen wir damit um?
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.